Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Es ist schön, bei euch zu sein. Ihr habt ja tolle Räumlichkeiten und es ist wie im Wohnzimmer mit der Familie zusammenkommen. Ist doch toll, oder? So muss es doch sein, Sonntagmorgens. Richtig schön. Ganz kurz zu mir. Ich bin seit 35 Jahren bei Jugend mit einer Mission in Altensteig, ausgewandert von Stuttgart in den Schwarzwald, habe dort meine Jüngerschaftsschule besucht und bin hängen geblieben wegen der Liebe und der Berufung. Habe dort meinen Mann, den Horst, kennengelernt und dann haben wir geheiratet und drei Kinder gekriegt. Letzte Woche haben wir den 30. Geburtstag unserer mittleren Tochter gefeiert und ich habe mich irgendwie alt gefühlt an dem Tag. 30. Aber so ist es. Sie werden groß, dafür erziehen wir sie ja, oder, Sarah? Schon im Kindi. Genau, und ich war lange Jahre auch als Mama daheim. Ich bin da immer noch sehr überzeugt davon, dass die Eltern ihre Kinder erziehen sollten, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war eine gute Zeit. Das war für mich meine eigentliche Jüngerschaftsschule, wirklich. Diese Art der Arbeit, wo der Kopf oft nicht so involviert ist und die eigene Persönlichkeit und irgendwie nicht ganz so zum Zug kommt, ein tolles Lernfeld. Also es war wirklich, bin ich echt geschult worden auch von Gott. Und bin aber sehr aktiv jetzt bei uns im Missionswerk, bin ich auch angestellt und ich habe drei Schwerpunkte. Das eine, ich bin als Referentin unterwegs, gestalte Frauenfrühstücke, mache Referate, predige, gebe Online-Kurse zu. Festhalten, das ist ein Konzept, da sage ich dann auch später noch was dazu. Da geht es darum, das sind Übungen, um sich täglich in kurzer Zeit in Jesus zu verankern. Und da gebe ich auch Online-Kurse dazu. Und das zweite Standbein ist, als Coach bin ich tätig, habe eine gute Coaching-Ausbildung gemacht und habe einige Frauen und auch wir haben auch Paare, die zu uns ins Gespräch kommen. Und das dritte Standbein ist, dass ich mit meiner Kollegin ein Gewaltpräventionsprojekt leite, wo wir an Schulen gehen, Grundschule bis weiterführende Schulen. Das ist einfach toll. Das heißt, für Freunde üben Rücksicht. Das gibt's schon jahrelang. Und die Werte, das, was wir vermitteln, ist immer noch top aktuell. Das bestätigen uns die Eltern und die Sozialpädagogen, wenn wir in der Schule sind, obwohl das Projekt schon vor 25 Jahren entwickelt wurde. Wir haben damals auf einen Aufruf der Kultusministerin Schawan reagiert, die Eltern gebeten hat, Mensch, könnt ihr Eltern euch nicht irgendwie einsetzen und etwas gegen die zunehmende Gewalt an Schulen tun? Und dann haben wir ein Jahr lang gebetet und dann ist ein ganz tolles Projekt daraus entstanden. Die Sarah ist auch am Gymi jetzt tätig. Mit dem Projekt sind wir sehr, sehr dankbar. Und es ist eigentlich, dieses Konzept ist auf biblisch-christlichen Werten gegründet, aber wir nehmen das Wort Gott oder den Glaube überhaupt nicht in den Mund. Wir sind im regulären Schulunterricht, aber es ist durchzogen von tollen biblischen Werten. So viel zu mir. Ich habe die Vorbereitung auf diese Predigt auch so ganz im Stile vorbereitet, wie wir das in Jugend mit einer Mission machen. Du hast mir ja auch Freiheit gegeben über das Thema und es war eine Freude, einfach hinzuhören, was gibt Gott, was legt er mir aufs Herz und ganz frei und frank mit dem Thema zu gehen, schwanger zu gehen, es zu bewegen, es auszuarbeiten, bis zu dem Moment, wo ich jetzt heute hier stehe. Und hoffe und bete innerlich, dass es in euren Herzen landet. In meinem Herzen ist es definitiv gelandet. Ich war diese Woche sehr bewegt von dem Thema selber und habe daraufhin auch Konsequenzen gezogen. Das erzähle ich, lasse ich dann so einfließen während der Predigt. Und zwar bitte ich doch gleich jemand von euch, den Bibeltext zu lesen. Das Thema ist, Gott will uns Ruhe schenken. In einer Zeit, in der wir vor Aktivismus uns selber nicht mehr wahrnehmen. Gott will uns Ruhe schenken. Hebräer 4, 1 bis 13. Das sind jetzt zwei Folien mit dem Text. Und seid ihr so spontan, dass ihr den lest? Ihr hört meine Stimme jetzt noch eine Weile. Würde das jemand einfach vorlesen, laut vorlesen für uns?
Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Uns seine Ruhe zu schenken. Auch uns gilt ja die gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts. Denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl er diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag, nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag von seiner Arbeit. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken, besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen ja unseren Vorfahren. Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht.
Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gerufen hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein wahres Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitigen, geschliffenen Schwertes, dringt es durch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben.
Vielen Dank fürs Lesen. Ich dachte, ich nehme uns erstmal ein bisschen mit in das Zeitgeschehen damals. Wir wissen ja, dass der Schreiber des Hebräerbriefes unbekannt ist und Paulus war es definitiv nicht, denn in dem Jahr, in dem der Brief geschrieben wurde, im Jahr 63 bis 64 nach Christus, ist Paulus in Rom gestorben. Und die Situation war die, dass Nero begonnen hat, volle Kanne Christen zu verfolgen. Aufs Schlimmste. Und dadurch waren die Juden verstärkt unter Druck. Jetzt ist die Frage, an wen ist denn der Brief gerichtet? Zunächst ist der Brief ein richtig seelsorgerlicher Appell an die jüdischen Christen in Judäa. Dort wurden sie durch religiöse Juden verfolgt und der Druck war ziemlich stark. Deswegen haben sie damit geliebäugelt, wieder ganz zurück zu diesen ursprungsjüdischen Traditionen, zu den alttestamentlichen Traditionen. Also nach dem Motto, zurück in die gewohnte Sicherheit, das wäre einfach weniger Gefahr zu der damaligen Zeit. Und der Autor ermutigt immer wieder heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, macht's nicht zu. Mit anderen Worten, verspielt eure Errettung nicht, weil ihr gerade dem Stand nicht standhaltet, dem Druck nicht standhaltet. Und als ich das so erarbeitet habe, dachte ich, Menschenskinder, der Appell ist für uns heute genauso wichtig wie damals. Ja. Der Autor nimmt jetzt in dieser Passage auch Bezug auf das Volk Gottes, das so lange Jahre durch die Wüste gewandert ist und dem Ruf Gottes zwar gefolgt, aber unterwegs immer wieder mit Angst, mit Unglaube und mit Ungehorsam zu tun hatte. Und wie wir das alle wissen, sie haben am Ende ihr Heil verspielt. Und die Generation musste 40 Jahre warten. Ihre Kreise ziehen in der Wüste, bis sie ins verheißene Land kam, weil Gott zu seinem Wort steht, gestanden ist. Er war konsequent. Sie durften nicht in das verheißene Land, weil sie nicht geglaubt haben, das war ihre Sünde. Und dieses Schicksal sollte eben laut des Schreibers des Hebräerbriefes sich für die Hebräer nicht wiederholen. Und dieses Schicksal sollten auch wir nicht wiederholen. Ich habe zwei Hauptgedanken heute mitgebracht, die so den roten Faden bilden. Was bedeutet es, wenn unser Herz verstockt ist? Was ist ein verstocktes Herz? Was bedeutet es? Und wie können wir in diese verheißene Gottesruhe hineinkommen, in die Gott uns aufs tiefstem Herzen hineinführen möchte, wo er uns begegnen möchte, eine Ruhe, die er uns gönnen möchte. Ein zentraler Vers oder eine Aussage, die im Raum steht in diesen paar Versen ist, hey, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein Herzensanliegen des Schreibers und er ringt förmlich um die Umkehr der Hebräer. Er ringt darum und auch wir brauchen immer wieder Umkehr und auch wir ringen immer wieder darum, uns zu positionieren, uns zu öffnen vor Gott. Und ich habe ein bisschen in der Bibel geschaut. Es gibt einige Verse, die darauf hindeuten, was ein verstocktes Herz ausmacht. Wir haben hier zum Beispiel in Psalm 81, Vers 13, da wird beschrieben, Gott hat sie dahin gegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Sprich, ein verstocktes Herz macht die Schotten dicht. Es macht die Schotten dicht für Gottes Gedanken. Ein verstocktes Herz kann man daran erkennen, dass man sich viel lieber auf sich selber verlässt, auf Bewährtes, auf Gewohntes, auf Sicherheit, auf die eigene Erfahrungen. Ein verstocktes Herz kann uns auch blind machen, vor allem für Gottes Anliegen. Ihr seht schon, ich steige gleich hart ein. Aber mir war das so auf dem Herzen, diese Worte klar rüberzubringen unter dem Aspekt, dass wir das alle immer wieder brauchen, so ein bisschen gerüttelt zu werden. Versteht ihr? Und ich kenne euch zwar überhaupt nicht, aber ich hatte so eine Ehrfurcht innerlich in dieser Predigtvorbereitung, dass ich jetzt mir einfach diese Freiheit nehme, euch das so zu sagen, wie ich es empfunden habe. Und du nimmst davon, wo du merkst, ups, das spricht mich an, das fällt in mein Herz und damit muss ich umgehen. Ich glaube, dass uns ein verstocktes Herz richtig blind machen kann für Gottes Anliegen. Dass wir das gar nicht mehr hören können, wenn er sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst. Das hören wir dann gar nicht mehr. Weil es um ich, mir, meiner, um müssen, um machen, um tun geht. Unser Aktionismus. Dem gegenüber steht die Ruhe Gottes, das krasse Gegenteil. Ein zweiter Vers, Jeremia 9,13, da heißt: Mit ihrem verstockten Herzen folgen sie den Balen. Sie folgen ihrem verstockten Herzen und den Balen, wie ihre Väter sie gelehrt haben. Und genau diese drei Aspekte werden auch in Hebräer 4 genannt, die zu einem verstockten Herzen führen. Ich will jetzt einfach diese Aspekte aufführen. Da gibt es aber kein, das erste ist das Schlimmste. Es ist einfach nur eine Auflistung, meiner Meinung nach. Aber wir lesen schon in Vers 2, dass die Menschen nicht wirklich Gott vertrauten. Zu Zeiten der Hebräer, aber auch im Alten Testament in der Wüste, das Volk in der Wüste. Und das nennt man Misstrauen. Misstrauen. Hat er es wirklich im Griff? Vertraue ich ihm, dass er in Kontrolle ist, wo sie mir entgleitet? Der zweite Aspekt ist Unglaube. Und ich finde es ganz interessant, Unglaube, da, wenn ich ungläubig bin, dann wende ich mich ja ab von Gott. Weil die Verbindung außer der Liebesbeziehung zu ihm ist die Glaubensebene. Und wenn ich mich abwende, weil ich Unglaube habe, dann glaube ich, dass Gott und so einen ganz intimen Zugang zu ihm verweigert. Zeit in der kostbaren Gegenwart, in der Ruhe Gottes. Da können wir nicht reinkommen, wenn wir ungläubig sind. Weil ein verstocktes Herz, das ungläubig ist, das Gute nicht empfangen kann. Aber die Ruhe Gottes ist ein Geschenk an uns. Und wir können ein Geschenk nicht empfangen, wenn wir nicht offen dafür sind. Ein weiterer Aspekt, der in der Bibelpassage Hebräer 4 erwähnt wird, ist Ungehorsam. Und es bezieht sich natürlich auch auf das wandernde Volk, das auf dem Weg ins verheißene Land ist. Und da ist Ungehorsam eine Frucht des verstockten Herzens. Das ist eine Folge. Während Mose da auf dem Berg wirklich in der Ruhe Gottes ist und die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott genießt, muss man sich mal vorstellen, ja? Ist das Volk da unten und unter Aarons Genehmigung bauen sie sich die goldene Kälber. Das goldene Kalb und alles Mögliche. Das kriege ich nicht in den Kopf rein, ne? Aber das passiert so schnell. Und wir folgen bei Ungehorsam vielleicht nicht unseren Goldkettchen und Goldzähnen und Goldbarren, wenn wir denn welche haben, sondern wir haben halt andere Bale in unserem Leben. Dinge, die unser Fleisch, unsere Bequemlichkeit befriedigt, die uns ablenken, die uns abziehen, weil wir Menschen sind. Vielleicht suchen wir Sicherheit in uns bekannten Mechanismen, statt zu vertrauen. Wie oft diskutieren wir auch Gottes Reden als nicht umsetzbar weg? Das erlebe ich bei uns auch immer wieder in unserer Arbeit. Und ich empfinde das so schlimm. Da muss ich jedes Mal sagen, stopp. Wir beten, hören hin, empfangen etwas und dann fangen wir an, es menschlich zu zerreden. Ja? Warum auch immer. Angst davor, einen Fuß aufs Wasser zu setzen, keine Lust. Oder man kann sich's menschlich nicht vorstellen, wie es gehen soll. Und dann fängt man es an, es immer kleiner zu machen, das Reden Gottes. So packen wir ihn in unsere Box. Kennen wir das nicht alle? Jeder auf seine Art, egal wie alt. Und wir sehen eigentlich ganz deutlich, dass die damaligen Glaubensherausforderungen auch unsere sind. Meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Meinung, ist einer der Hauptauslöser der, dass wir oft von Gott weglaufen, um Sicherheit im Gewohnten zu finden. Das Vertraute, das Gewohnte, das war doch schon immer so. Ja, auch Schwäbin, Stuttgarter Schwäbin. Eigentlich denken wir doch oft, wir wissen es besser. Ist das nicht die Schlange in uns? Und ich glaube, ich würde hier gerade für einen Moment innehalten und einfach beten, gern beten. Ich weiß nicht, ob du dich an irgendeinem Punkt angesprochen gefühlt hast, ob du merkt hast, Unglaube, Misstrauen, Ungehorsam. Es ist da in mir. Ich würde einfach gerne ein Gebet sprechen und so eine Mini-Stille lassen, dass du für dich reflektieren kannst und dass du es nehmen kannst und zu deinem machen kannst. Ja? Ja, Herr, und hier sind wir Menschen, wir sitzen doch alle in einem Boot, aber danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Und danke, dass deine Arme weit offen sind. Und danke, dass du es liebst, wo wir umkehren und deiner Stimme folgen. Wo wir umkehren und sagen, Herr, sieh mein Herz. Sieh mein Unglauben. Sieh mein Ungehorsam. Es tut mir so leid. Und ich danke dir, dass du ein grandioser Vater bist, der vergibt von Herzen gerne. Herr, und wir kommen jetzt zu dir mit unserem Herz und wir halten es dir hin. Bitte rede du zu uns. Und Heiliger Geist, erinnere uns auch nach dem Gottesdienst, wenn wir Dinge weiter bewegen sollen, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Wir danken dir, dass du da bist. Amen. Ja, vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, wenn dich so ein Aspekt anspricht, hinterher noch auf Leute zugehen und einfach ins Gebet zu gehen. Ich will euch an dem Punkt gerade noch kurz von mir erzählen. Ich habe in der Vorbereitung, ich bin so beschämt, weil ich habe in mir so ein verstocktes Herz entdeckt. Ja. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr, gibt es bei uns große berufliche Veränderungen, Mitarbeiterveränderungen in Jugend mit einer Mission, Altensteig. Und das hat auch damit zu tun, dass einfach Leute weiterziehen, Dienstträger weitergehen, ihre nächste Entwicklungsschritte nehmen. Es hat auch ganz normale Gründe, aber das bringt so eine große Veränderung vor Ort mit vielen Fragezeichen. Und ich stehe halt vorm Fragezeichen. Ich ziehe halt nicht weiter irgendwo hin. Und da habe ich gemerkt, es überfordert mich sehr. Und ich habe mein Herz richtig dicht gemacht. Ich bin richtig ärgerlich gewesen. Ich habe gewettert. Ich natürlich alles innerlich und auch mal ab und zu mit meinem Mann. Aber ich habe doch gemerkt, wie das mein Herz geprägt hat, wie ich hart wurde, verärgert. Und da hat Gott wirklich seinen Finger draufgelegt in dieser Woche. Ich bin euch dankbar, dass ich hier sein darf. Und was ich wichtig finde, ist, wenn man was entdeckt, was, für was man auch Buße tut, dass irgendeine Konsequenz, eine Frucht draus entsteht. Und bei mir sieht es jetzt so aus, dass ich wirklich kommende Woche eine Supervision habe für mich selber, einen Tag lang. Ich freue mich darauf. Ich muss das bearbeiten. Ich muss das mit jemandem, der mir gegenüber ist, muss ich das anschauen. Und ich muss Vergebung empfangen und ich muss auch meine Trauer und meinen Schmerz in dem Ganzen anschauen. Das ist meine Konsequenz, um mein Herz wieder zu reinigen. Ich habe euch auch was mitgebracht. Ich finde immer, eine Predigt sollte in die Woche rein anhalten. Wer das machen möchte, 2 Punkte zum Nachdenken. Hey, was hindert mich, in die Ruhe Gottes zu kommen? Und in welchen Situationen und warum fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen? Das Erstere ist so ein bisschen vielleicht voreilig, weil wir ja jetzt erst in die Ruhe Gottes reingehen, aber du kannst natürlich auch in dem verstockten Herz dranbleiben. So. Ich habe nach Bildern gesucht zum Thema Ruhe. Wasser ohne Ende. Lauter Bilder mit Wasser oder Bergen. Das hat mir dann besonders gut gefallen. Wie kommen wir denn jetzt in die Ruhe Gottes? Kann ich meine eigene Schrift nicht lesen? Genau. Tatsächlich steht nämlich viel über die Ruhe Gottes im Alten Testament. Und wir erleben Gott da richtig in verschiedenen Passagen. Lass uns mal gucken. In 1. Mose 2, 2, wie wir alle wissen, ist der Schöpfungsbericht. Bereits am Anfang der Bibel redet Gott über die Schöpfung und er sagt, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Jetzt erarbeiten wir das ein bisschen. Ich bin ein großer Fan von Thomas Jödin. Er ist, glaube ich, so ein Vorreiter, was das Thema Ruhe und Stille angeht. Da habe ich ein Zitat von ihm, das ich sehr passend finde zu diesem Vers. Er sagt, jeden Tag der Schöpfung kreiert Gott mehr. Die Ruhe ist der Höhepunkt der Schöpfung selbst. Der Gipfel ist erreicht. Die Schöpfung war nicht selbstständig, bevor die Ruhe war. Und Gott war der Erste, der diesen gesegneten Zustand gelebt hat. Ein gesegneter Zustand ist die Ruhe. Gott hat sich Ruhezeiten gegönnt und er will es uns auch gönnen. Er gönnt es uns. Er will, dass wir sie einhalten. Wie mag das wohl aussehen, wenn Gott ruht? Ein etwas altmodisches Bild. Ich habe das, die Quelle, die Almi Alamai, habe ich auch nicht rausgekriegt. Und dachte ich, auch egal. So kann man sich vielleicht vorstellen. Gott, nachdem er die Schöpfung geschaffen hat und die Erde unter seine Füße getan hat, sie bewacht, beschirmt und die Sonne, die Sterne, der Mond, die Schöpfung um ihn, der Mond. Und er kann die Schöpfung, was er geschaffen hat, einfach feiern. Er kann anschauen und sagen, wow, das habe ich geleistet in dieser Woche. Gut habe ich es gemacht. Das kommt ja sowieso nach jeder Schöpfung. Und siehe, es war gut so. Und ich stelle mir vor, dass Gott an diesem Ruhetag das Gute gefeiert hat. Gut gemacht. Wir ahnen, dass wenn Gott von Ruhe spricht, dass er nicht von Leere spricht oder von Serienklotzen oder von Däumchen drehen, sondern ruhen heißt wirklich genießen, was geschaffen wurde. Das Gute reflektieren und feiern, was ist. Also ist mit einem S. Aber zu feiern gehört ja auch Essen und Trinken, sehr klar. Später fordert Gott dann sein Volk am Sinai auf, auszuruhen, so wie er selbst ruhte. Ruhen heißt deswegen, bei Gott zu sein und zusammen mit ihm sein. Und in seiner Gegenwart aufatmen, wo wir die Woche über hecheln, am Ruhetag auszuatmen. Beim Ausatmen lassen wir los. Es ist Zeit der Ruhe, der Stille, des Ausatmens. Und tatsächlich kann man durch Atmen auch richtig in die Ruhe kommen. Ich fordere euch nachher noch heraus und nehme euch damit in eine kleine Übung rein. In 3. Mose 23, ich habe selber jetzt das dritte Buch Mose durchgelesen in meiner Tageslese. Oh, harte Kost, ein Gesetz nach dem anderen. Aber ich habe es gelesen. Aber mir fiel dann auf in Kapitel 23, das sind 44 Verse. Und da spricht Gott über den Sabbat und die Feiertage. Und in diesen 44 Versen erwähnt er 10-mal, wenn er die verschiedenen Feiertage beschreibt, keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun. Also, alles, was mich beschäftigt, was uns beschäftigt, an 6 Tagen der Woche sollen wir am 7. ruhen lassen. Was Arbeit ist, muss man natürlich definieren. Logisch. Und da wollen wir auch nicht gesetzlich werden oder denken, dann darf ich das nicht und dann darf ich das nicht. Sondern es geht vielmehr um die Frage, wie kommst du denn zur Ruhe? Was brauchst du, um zur Ruhe zu kommen? Und die Alltagsthemen, die uns aufregen und die uns Sorgen bereiten und die uns beschäftigen und graue Haare wachsen lassen, die gehören, glaube ich, nicht in die Ruhe, in den Ruhetag. In die Ruhe Gottes kommen und Gottes Ruhe genießen ist ein Geheimrezept von ihm, weil wir da psychisch und physisch auftanken. Wir erholen uns an einem Ruhetag heute, an einem Sonntag. Innehalten. Sogar Langeweile empfinden, das hat mir ein Psychotherapeut erzählt, dass es sehr gut ist, wenn man Langeweile empfindet, weil das die Kreativität wieder anregt. So freue ich mich immer, wenn ich sonntags um 5, da werde ich oft hibbelig und unzufrieden, will irgendwas machen und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich eigentlich erholt. Weil dann wird es mir langweilig. Unruhe und Unzufriedenheit ist bei mir ein Zeichen für Langeweile. Und dann denke ich jedes Mal, gut, ich habe mich, glaube ich, gut erholt. Jetzt lass uns doch mal kurz schauen, was wir in der griechischen und hebräischen Übersetzung zum Thema Ruhe finden. In der griechischen Übersetzung bedeutet Ruhe oder heißt das Wort Katapausis. Und das beschreibt wirklich diesen Zustand der Juden, die aus dem Sklaventum nach Katapausis an den Ort der Bleibe kommen. Es ist ein Ort der Verheißung, zu dem Gott sein Volk bringen will. Es ist ein Wohnort, ein Land, eine Bleibe, da wo man Wurzeln schlagen will. Und ist es nicht so, dann wenn wir Zeiten mit Gott haben, da beginnt es doch lebendig zu werden in uns. Da breitet sich Leben aus. Da kommt Hoffnung und Zuversicht. In Gottes Gegenwart ist keine Scham, da ist keine Anklage, sondern da ist so ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe, Wohlsein, Entspanntsein. Mit Gott ruhen, das ist ein Ort, wo Kampf zum Ende kommt. Das ist ein Ort, wo der Feind keinen Zutritt hat. Die hebräische Version bedeutet Menua und ist eigentlich die hebräische Entsprechung zu Katapausis und bedeutet dann im Kern Gottes Ruhen bei seinem Volk über der Bundeslade. Und das fand ich so schön, denn das bringt zum Ausdruck, Gott ist gern mit seinem Volk. Er liebt es, in Gemeinschaft zu sein. Er ist gern mit dir und mir. Er sehnt sich nach Ruhezeiten mit dir. Ich habe immer wieder so innere Bilder, mit denen ich arbeite, die mir helfen, in die Ruhe Gottes zu kommen. Und eins ist, dass ich in einer Hollywood-Schaukel sitze mit Jesus. Und wir Schwäbischen sagt man so, gautscht man so hin und zurück, hin und her. Wir sitzen zusammen in dieser Schaukel und da gibt es dann Momente, wo ich einfach bin und weiß, er ist mit mir. Er ist da und da braucht es keine Worte. Und dann kann eine Minute Tiefenentspannung hervorbringen. Der Punkt ist, dass diese Ruhe nicht einfach nur geschieht, sondern wir sind herausgefordert, dafür Zeiträume einzuräumen, es in unserem Leben zu priorisieren. Das Wort Ruhe oder das Wort, muss ich gerade mal gucken, Menua kommt von dem Wortstamm Nua. Und das bedeutet sich wirklich niederlassen. Sich niederlassen. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Moment mal, jetzt lasse ich mich mal nieder und halte inne. Es passiert nicht einfach so. Das Hamsterrad entlässt uns nicht freiwillig. Wir dürfen aussteigen. Und ich habe da so eine kleine Anregung für dich. Mir hilft es sehr, such dir doch zu Hause einen Ruheplatz. So ein kleines Eckchen. Bei mir steht eine Kerze und meine Bibel. Und wenn ich da hingehe, zünde ich die Kerze an, ob ich eine Minute da bin oder zwei. Es ist für mich so ein Ritual. Ich erzähle nur, wie ich es mache. Du kannst es ja ganz anders machen. Aber wenn ich da hingehe, dann weiß ich jetzt, gehe ich an einen Ort, wo ich Ruhe finde. Und da ist es dann auch ruhig. Da ist die Tür zu, da ist kein Handy dabei. Da habe ich Ruhe. Und es muss nicht Stunden sein. Es können 2-3 Minuten sein. Wir denken immer bei allem, es muss so lang und so groß sein. Ich glaube, dass es die kleinen Übungen sind im Alltag, die uns näher und enger mit Gott zusammenbringt. Such dir doch auch so einen Platz, wohin du dich zurückziehst. Mein Mann geht in seine Werkstatt. Wenn ich merke, er verlässt die Tür und geht in den Keller, dann weiß ich, okay, jetzt geht er bohren mit dem Herr Jesus. Gell? Und ich möchte das gerade auch üben, dass wir mal ganz kurz ruhen. Vielleicht mal kurz dein Handy weglegst oder dein Stift oder was auch immer. Dass wir jetzt einfach mal eine Minute nehmen. Ich stelle mein Handy mal ein, weil das hilft auch, mal zu fühlen, wie lang eine Minute ist. Und dann bist du jetzt einfach mal. Sei doch einfach mal so still, Schultern entspannt runter, Augen zu, bequem hinsitzen. Und sei einfach mal da. Atme aus und sei einfach mal da. Für wen war denn diese Minute lang? Das wäre vielleicht ein bisschen entblößend. Wer kam denn gut klar mit dieser Minute? Ja! Ich mache das manchmal, dass ich meine Zeit mit dem Herrn auch mal mit dem Handy ein bisschen stoppe, weil es mir ein Gefühl für Zeit gibt. Ich brauche das. Ich bin so ein Strukturmensch. Genau. Die Stille. Das Geheimnis ist, dass wir in die Ruhe mit Gott kommen über die Stille, die wir suchen können. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was wir so verdrehen in unserem Kopf. Wir glauben doch, dass jemand, der Geld hat, aber keine Zeit, der sei reich. Und jemand, der kein Geld hat, aber Zeit, der sei arm. Ist es nicht genau andersrum? Ist es nicht genau so rum, dass wenn wir Zeit haben, die wir auch verschenken können an Menschen, an die Welt, an Gott, an die Familie, wenn wir signalisieren, hey, ich habe Zeit für dich, was das für ein Geschenk, was das für ein Segen ist? Der Thomas Jödin sagt, die Ruhe ist nicht dazu da, dass wir noch mehr schaffen, sondern sie will uns neu erschaffen. Was meint er damit? Ich erlebe das selber. Ich habe Anfang des Jahres mir eine Zeit genommen und habe auf Gott gehört und einfach, wie er mit mir unterwegs sein will, was so ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr. Und dann habe ich sehr deutlich gehört, Katrin, gestalte mit mir Feierabend. Das fand ich sehr spannend, aber ich habe dann sofort mit ihm darüber mal geredet und herauskam, dass wann immer ich Feierabend habe, zwischen 17 und 19 Uhr, irgendwann mal dazwischen drin, gehe ich nicht direkt über zum Abendprogramm oder Abendessen vorbereiten oder irgendwas anderes, Freizeitgestaltung, sondern ich ziehe mich 15 Minuten zurück, mache ich auch mit Handy, und gestalte Gegenwart Gottes. Ich bin einfach 15 Minuten mit Jesus. Und ich lese dann ein, zwei Psalmen, die mir gerade so kommen. Mir ist es sehr wichtig und ein Anliegen, mich dann auch vor Gott zu beugen mit meinem Körper. Das hat was unglaublich Tiefes, sich zu beugen vor ihm und es auch mit dem Körper zu vollziehen. Mich vor Gott zu beugen. Vor was beuge ich mich denn, wenn ich mich vor ihm beuge? Und alles, was mich ausmacht, das will ich, dass ich beugt vor ihm. Oh, und irgendwas passiert in mir. Und dann habe ich bestimmt 5 Minuten, wo ich nur still bin mit ihm. Und manchmal ist die Zeit ellenlang. Und manchmal ist sie ganz kurz. Und das Spannende ist, dass sich mein Leben verändert. Und ich kann euch gar nicht sagen, was. Es verändert sich aber. Die Coachings, die ich habe, ich habe irgendwie eine ganz andere Power. Mein Beruf, es ist da. Ich stehe innerlich anders und das mache ich nicht. Irgendwas passiert aus dieser Zeit, woraus, ich habe es meinem Mann gestern erst gesagt, es passiert was, ich kann dir gar nicht sagen, was. Eigentlich müsste er sagen, Katrin, hey, was ist los, da ist was anders, ne? Aber der Moment kommt vielleicht noch. So. Ich will euch wässrig machen, diese Ruhe zu begegnen, diese Ruhe Gottes Raum zu machen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, nicht das Herz zu verstocken, sondern in die verheißene Gottesruhe eintreten. Und über die Stille, habe ich gerade gesagt, kann man sehr, sehr viel, kann man gut zur Ruhe kommen. Weißt du, dass man auf die Stille hören kann? Probier das mal aus. Boah, ist das schön. Ein stiller Raum und du hörst einfach nichts. Außer deinem Herzschlag und deinem Atem. Einfach mal nichts hören. Das ist ein Ohrenschmaus. Das ist Pflege für die Ohren. Das Organ. Und ich habe so einen Wunsch, das habe ich ein Bild mitgebracht. Ah, guck, da habe ich noch eine Folie. Ne? In Minneapolis gibt es ein Orfield Laboratorium. Das ist ein echoloser Raum. Und dieser Raum, der sieht von innen so aus, der wurde 2012 zum stillsten Ort der Welt gekürt. Da ist absolute Stille. Und jeder, der da reingeht, verkraftet das nicht länger wie eine Stunde, dann beginnt man wohl zu halluzinieren, weil sich die Sinne nach innen richten. Die Ohren gehen zu, also die Ohren werden taub und das Hören richtet sich ganz nach innen. Man hört dann seinen Herzschlag, seine Bauchregung und der Projektleiter, der sagte, das war so sein Kommentar, in der Kammer wirst du selbst zum Klang. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Schlüssel ist, dass wenn wir in die Ruhe Gottes kommen wollen, dann begegnen wir uns auch selber. Und dem versuchen wir nämlich oft auszuweichen. Ist es nicht so? Also, wir begegnen uns selber, wir nehmen uns selber wahr in der Stille. Und das ist der Moment, wo Gott uns begegnet. Wo Gott Raum hat, endlich mal mit uns zu sein, weil wir dann beginnen, nicht uns über das Tun zu definieren, sondern über das Sein und sagen, so, hier bin ich, ich tue nichts, ich bringe nichts außer mich und ihm reicht es. Es reicht ihm. Das sind so ganz intime Momente. Und ich spüre das, wenn ich so einen Moment habe, das habe ich nicht jeden Abend in meinen 15 Minuten, aber wenn ich es habe, gehe ich tiefenentspannt raus. Ich könnte Bäume ausreißen. Da ist eine neue Perspektive da. Da ist eine neue Kraft da. Es ist ein Geheimnis. Gott tut was in dieser Stille. Ich kann dich nur ermutigen, dich da selber rein zu begeben. Und der Duden sagt zur Stille, ein durch kein Geräusch und lebhaftes Treiben gestörter Zustand. Und ich fand es interessant, das ist jetzt meine Definition, dass der Duden eben auch eine Ruhe beschreibt, die, oder das Wort Stille, die wir mit unseren Sinnen erfassen. Weil wenn wir still werden, werden die ganzen Sinne, die nach außen gerichtet sind, die fahren runter. Und die Sinne, die nach innen gerichtet sind, und ich spreche hier zum Beispiel vom Fühlen, von unserer Intuition, ich weiß, es ist nicht offiziell ein Sinn, aber ein gottgegebenes Handwerkszeug, das jeder von uns hat, und unser Gewissen, das wird auf einmal aktiviert und wir brauchen es. Wir brauchen die Bandbreite. Wir brauchen das Außen und das Innen. Und das Außen ist umso kraftvoller, wenn wir das Innere kultivieren. Und ich würde gerne, ich komme jetzt schon zum Richtung Abschluss, aber ich würde gerne eine Übung mit euch machen. Und das kommt auch aus diesem Kartenset, wo ich einfach über Jahre als junge Mama mir gesagt habe, wie schaffe ich es mit drei Kleinkindern in meinem Alltag an Jesus dran zu bleiben? Und er hat mir immer wieder Ideen gegeben, ob in Krisen oder in guten Zeiten, wie ich mir 5 Minuten am Tag rausnehmen kann, um mit Gott zusammen zu sein. Mich im Klo einschließen und bin ich einfach mal 2-3 Minuten weg, aber komme aufgetankt zurück. Das habe ich gemacht. Und da gibt es 12 Übungen, ihr könnt es auch gern erwerben, aber daraus mache ich jetzt noch eine Übung, weil ich finde es so sinnvoll, dass wir lernen, wieder mit unserem Atem zu arbeiten. Jeder von uns atmet. Wir brauchen unseren Atem, er versorgt die Organe. Herzschlag ist natürlich lebenswichtig, aber unser Atem ist lebenswichtig. Wir brauchen den Sauerstoff. Und man kann sehr schnell runterkommen und ich mache kein Yoga, habe keine Sorge, aber man kann sehr schnell runterkommen, wenn man einfach mal richtig einatmet und wieder ausatmet. Und wir haben es gibt jüdische Traditionen, das habe ich für mich so ein bisschen erforscht, die zum Beispiel Gebete formulieren mit dem Wort Ruach. Ruach bedeutet ja Geist, Atem Gottes. Und bei diesem Wort Ruach, wenn man das ausspricht, da ist zu keinem Moment irgendwie der Mund durch Buchstaben verschlossen. Und das nehmen die Juden als inneres Bild, dass der Atem immer fließen kann, auch wenn ich rede. Er kann immer fließen. Ruach, Ruach. Die Ostkirche verbindet Gebet schon immer mit Atemtechnik. Und da ist so viel Kraft drin. Und ich dachte, wir machen das jetzt einfach mal, dass du dich bequem hinsetzt. Und das Zwerchfell ist ja quasi hier unterhalb unseres Rippenbogens. Und es hilft immer, dass du die Hände mal hier so drauflegst, sodass die Fingerkuppen aneinander stoßen. Die Bläser wissen das, gell? Atemtechnik macht ihr wahrscheinlich auch im Posaunenchor. Ich mach's, ich bin in einem Flötenorchester. Total hilfreich. Und dann geht es darum, natürlich nicht hier in den Oberkörper reinzuatmen, sondern in den Bauch. Ja. Und schließ doch einfach mal deine Augen und jetzt hol einfach mal tief Luft, wie wenn sich ein Luftballon bildet in deinem Bauch. Also der muss nicht platzen, aber du spürst deutlich, da ist Luft drin. Und dann hältst du es eine kurze Sekunde an. Und dann atme langsam wieder aus. Und wieder einatmen. Anhalten und langsam ausatmen. Mach doch so einfach mal 2, 3 tiefe, ruhige Atemzüge und konzentrier dich nur auf den Atem, der in dich hineinfließt. Und gute Erfahrung, oder? Die Gedanken sind nicht mehr im Wirrwarr unterwegs, sondern man kommt irgendwie so an. Vielleicht machst du eine andere Erfahrung, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du Lust hast, das ab und zu mal zu üben, dann ist es wie so eine Brücke, um in die Stille reinzukommen. Und wenn du dir dann noch vorstellst, dass du Jesus einatmest, seine Gegenwart, mit jedem Atemzug soll er dich ausfüllen, darf er dich ausfüllen. Er darf sich ausbreiten in dir, der Geist Gottes. Das stelle ich mir dann vor. Ja, komm herein, Geist Gottes, füll mich aus, ich brauche dich. Und dann bin ich in seiner Gegenwart, dann bist du in seiner Gegenwart. Und ich habe euch ein Gebet mitgebracht. Das ist ein Hingabegebet, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen da drüben. Von einem Theologieprofessor aus dem 19. Jahrhundert, ein Priester, der hochintelligent war und an der dortigen Uni in Paris unterrichtet hat, aber sein Herz war auf der Straße bei den Obdachlosen und da hat er seine Studenten mitgenommen und dort haben sie Jesus erlebt. Und dieser Mann, dieser Pierre Olivin, der hat dieses Jesusgebet ins Leben gerufen, das ich sehr, sehr viel bete, ist auch da drin. Und das ist eigentlich ein Hingabegebet und lass es uns doch gemeinsam lesen, dass wir vielleicht den ersten Abschnitt lesen und dann machen wir so eine kleine Pause, wo man so 1, 2 Mal ganz tief atmen kann und verinnerlichen, was man liest. Und dann lesen wir weiter. Und dann sind wir mittendrin auf dem Weg, in die Ruhe Gottes zu kommen, über eine Handlung, die ganz einfach ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und das sind jetzt nur Möglichkeiten. Für dich kann es ganz anders aussehen. Ist okay? Wir lesen den ersten Abschnitt miteinander, gerne alle laut. Und dann machen wir kurz Pause und du atmest 2, 3 Mal und wir lesen weiter. Wachse, Jesus, wachse in mir. in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinem Leib, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Güte, in deiner Reinheit, in deiner Demut, in deinem Eifer, in deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Ja, ich will euch ermutigen, diese Gottesruhe in euch ganz neu Raum zu machen. Das sind auch meine Abschlussworte, weil in der Ruhe liegt die Kraft, das wissen wir alle. Und ich glaube wirklich, dass wir die Gegenwart Gottes neu erleben, wenn wir Ruhe tanken, wenn wir Ruhe einhalten, wenn wir heute seiner Stimme Raum geben. Und ich habe, dann habe ich eine Folie vergessen. Ich wollte euch noch Anregungen für zu Hause mitgeben. Einfach herauszufinden, was brauchst du, damit du zur Ruhe kommst? Wo hast du vielleicht einen Ort, der für dich zum Ruheplatz wird, wo du genau weißt, okay, wenn ich dort bin, dort lerne ich, zur Ruhe zu kommen. Weil wenn man das an einem Ort lernt, kann man es auch mehr und mehr woanders und im Alltag leben. Aber ich glaube, es braucht immer so einen Ort, wo man etwas kultiviert, in sich drin oder im Außen. Und da will ich dich einfach ermutigen. Suche und finde deinen Ort in deinen Umständen. Es wird dich stärken und kräftigen. Und ich würde einfach gerne noch beten. Zum Abschluss, okay, Sarah? Und Herr, hier sind wir und wir geben zu, wir sind alles gern aktiv und reisen Aktionen und das gefällt dir ja auch. Aber ich bete um das gute Maß, um das gute Maß für jeden Einzelnen hier. Und Herr, ich bete, dass wir deine Stimme hören, die uns lockt in die Ruhe hinein, in die Gottesruhe, wo so viel Raum ist für dein Reden und für dein Wachsen in uns. Und wir brauchen das. Und danke, dass du uns gesetzt hast in diese Welt, Ruheanker zu sein für viele. Und hilf uns, das selber zu leben und zu praktizieren. Amen. So, das war noch die Werbung, aber die ist nicht wichtig. So, ihr könnt aber auf mich zukommen, wenn ihr
uns deine Karten mitgebracht.
Gern ausmachen.
Genau, die lege ich nachher noch auf den Tisch hinten her. Vielen Dank dir, liebe Katrin.
Gerne.